Life in Mixtapes. Hallo Luki Manski.
Servus Christian.
Wir schreiben den 30. November 2025. Morgen beginnt der Advent und so lustig wie wir sind, werden wir in diesem Advent jeden Tag für jeden Tag ein Liedchen aussuchen und jedes Lied enthält die Zahl des jeweiligen Tages. Das heißt, für den ersten Advent haben wir ein Lied mit 1, für den zweiten Advent, also für den 2. Dezember ein Lied mit 2 und so geht es weiter bis 24.
Wir machen das aber nicht jetzt täglich und befeuern und beschießen euch da jetzt mit Songs jeden Tag. Das wird vielleicht sehr nerven.
Wir hätten dann nämlich 24 Folgen.
Das will keiner. Wir machen das in 3 Tranchen.
Ich weiß nicht, ob es keiner wollte.
Wenige. Es wollen wenige. Vielleicht, dass es jeden Tag irgendwo klingelt.
Ich meine, mir würde es gefallen. Also wenn man sagt, jeden Tag so einen guten Morgen.
Wir machen es jetzt so. Das haben wir uns ausgemacht. Es bleibt dabei.
Ich habe ja nur gesagt, dass es manchen vielleicht gefallen wird. Okay, wir beginnen damit. Aber eine Sache noch. Du weißt schon, dass wir uns mit diesem Adventkalender sehr eingeschränkt und nicht inklusiv in der Tradition des christlichen Abendlandes
bewegen. Des Abendlandes verschreiben, ja.
Gut, dann mache ich mal Nummer 1.
Ja, mach du Nummer 1. Hast du Metallica genommen?
Nein, die haben ja ein Lied namens One. Ich habe aber den ganz obvious choice genommen, nämlich von der doch recht bekannten irischen Band U2, das Lied One. Das stammt aus den Berlin Sessions und ist dann eingegangen in das Kultalbum Achtung Baby. War ich übrigens am Konzert, dass sie mit diesem Lied auf Tour waren.
War das Konzert mit vom Krankel? Donauinsel, Guns N' Roses?
Donauinsel.
Ja. Und, hast du noch Erinnerungen dran, oder? Nein, das ist ja schon Zeit.
Naja, ich weiß noch, ich war da noch nicht ganz ausgewachsen und ich habe daher nicht viel gesehen. Eigentlich habe ich gar nichts gesehen. Nur einmal hat mich mein Bruder auf seine Schultern genommen für eine Nummer und dann, das war ursuper. Mhm. Und dann, ja, aber ich war trotzdem sehr begeistert, weil es halt so ein Konzerterlebnis war. Mhm. Es war, glaube ich, auch eine gute Show. Das war das, was diese Trabis. Das war eigentlich wahrscheinlich eine so dieser ersten Megatouren.
Ja. Sehr, sehr düstere Platte, aber ich finde die sehr, sehr leiwand, sehr, sehr freakig, abwechslungsreich. Ne?
Ja, und das war auch das erste Mal, wo U2 so damit gespielt haben, nicht mit dieser Realness, also nicht so. Ich singe traurige Lieder und bin traurig, sondern was so ein bisschen eine ironische Brechung war, wo er dann so verkleidet war wie ein Mephisto.
Und das Gegenteil eigentlich zu Redland haben, das war davor, ne? Das war das Album davor, das war ja so ein Back to the Roots Amerikaner Album, ne? Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share it. Leaves you, baby.
Das zweite Türchen, das werde ich jetzt öffnen. Ich habe am Anfang damit gespielt, mit dem Gedanken, ob ich nicht ein bisschen schmähdandeln soll. Ich wollte zuerst Nothing Compares to You von Prince Sinéad O'Connor nehmen. Aber das geht natürlich nicht, weil da kommt ja eigentlich in Wirklichkeit keine Zahl 2 vor. To You, das ist der gleiche Schmäh wie bei U2. Witzig. Eigentlich.
Ja, ich meine, es kommt die Zahl schon vor, nämlich in dieser Prince-Schreibweise.
Im Schriftbild quasi, in der Prince-Schreibweise. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, ist das zu billig für diese Folge. Und ich habe mir was überlegt, wo tatsächlich die 2 vorkommt. Und meine Wahl ist gefallen auf das Lied Two of Us von den Beatles. Das ist ein sehr einfach gehaltenes, schönes, wunderschönes Lied. Also auch ein bisschen das Gegenteil von dem, was sie zuvor gemacht haben mit dem weißen Album. bodenständig, schöner Gesang. Und da geht es, glaube ich, ein bisschen um die Beziehung und die Liebe und die Freundschaft zwischen Lennon und McCartney. Und ja, da gibt es auch einen Film.
Gibt es da einen Spielfilm dazu?
Da gibt es einen Spielfilm dazu, den kann ich empfehlen. Der ist gut, da geht es um die Geschichte des Lennon und McCartney 1976.
Da war der nicht so ein Radiomoderator, der hat gesagt, sie sollen sich wieder vereinigen und so weiter.
Saturday Night, der Moderator, genau. Und Lennon McCartney waren da gerade im Dakota Building und haben das gesehen und haben kurz daran gedacht, sich wieder zu vereinen, ins Studio zu fahren und sich wieder zu vereinen. Und in dem Film wird das verhandelt. Ach, ein sehr, sehr schöner Film.
So, nächstes Lied kann man ganz kurz und knackig machen. Eines der ersten Lieder von Tokotronic und das Lied heißt Drei Schritte vom Abgrund. Das heißt, ich bin drei Schritte vom Abgrund entfernt. Also problematisches Thema, Selbstmordgedanken und so weiter. Aber
glaubst du, würden Tokotronic heute noch so einen Text schreiben?
Nein, ganz sicher nicht.
Zu klar oder zu deutlich,
kurz auch. Zu kurz. Ja. Es ist eigentlich hat es nur vier Zeilen, aber das Lied ist auch kurz. Weißt du, wir haben ja eigentlich die Vorgabe bei unseren Liedern, wir dürfen sie maximal 80 Sekunden spielen. Und bei Liedern, die kürzer sind als 2 Minuten, dürfen wir maximal 50% der Liedlänge spielen.
Aha, damit das Verhältnis wieder passt, ne?
Na, das ist halt eine Regel. Mhm. Jetzt schauen wir mal, wie lang dieses Lied ist. Dieses Lied dauert 1 Minute und 30 Sekunden. Das heißt, es dürfen daher in diesem Lied dürfen wir maximal 45 Sekunden spielen. Das könnte nämlich sein, dass das dann überprüft wird.
Ja.
Und daher jetzt 45 Sekunden lang.
Genau. Also schnell hören, schneller hören.
Ich bin drei Schritte vom Abgrund entfernt. Ich bin drei Schritte vom Abgrund entfernt. Drei Schritte vom Abgrund entfernt. Ich bin drei Schritte vom.
Nummer 4 bin ich und zwar mit dem Song 4 Strong Winds. 4 starke Winde von einem mir unbekannten Autoren oder Komponisten namens Ian Tyson. Der Mann aber aus Kanada und die Version, die ich gerne spielen würde, ist auch von einem Mann aus Kanada, nämlich von Neil Young. Und das hat einen Grund, dass die beide aus Kanada sind. Dieses Lied ist sehr, sehr verhaftet in Kanada. Es geht um lange, einsame, dunkle, kalte Winter. Es geht um Alberta. Und das ist eine Art National Anthem in Kanada. Also das kennt dort jeder. Und laut einer Umfrage eines der wichtigsten Songs, Lieder in Kanada überhaupt. Das war auch mal kurz ein Hit, 1964, von auch einem mir unbekannten amerikanischen Sänger. Und die Version, die wir jetzt gleich hören werden, die von Neil Young, ist aus dem Jahr 1978. Und das Schöne daran ist, das singt er gemeinsam mit der Joni Mitchell. Die kommt ja aus Kanada, oder?
Du, das weiß ich nicht.
Das werfe ich jetzt mal so in den Raum.
Also gut, und das ist so ein Kult-Song.
Ein Kult-Song in Kanada, sehr schön. Joni Mitchell, sag ich gleich noch was, die hatten vielleicht sogar eine Beziehung zu der Zeit, möglich. Wurscht.
Think I'll go out to Alberta, where
is good there in the fall. I got some friends that I could go to work in for. Still I wish you'd change your mind if I ask you one more time. But we've been through this 100 times or more. Four strong winds that blow lonely, seven seas that run high, all those things that don't change. What may, if the good times are all gone, then I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way.
So, die Nummer 5, bin ich dran. Was glaubst du, habe ich da jetzt?
Ich habe mir auch was rausgesucht als Backup. Ich hätte den Stardust genommen.
5 Years. Ja, ja, das wäre meine zweite Wahl. Okay. Ich aber, das ist fast schon so ein bisschen ein Rückblick auf dieses Jahr. Wir hatten eine Schlagzeugfolge mit berühmten Schlagzeugaktionen von Drummern. Und gleichzeitig hatten wir mit dem Professor Liesmann auch eine Folge, wo er so an der Weggabelung, an der musikalischen stand. Wird er jetzt ein Klassikhörer, wird er ein Pop-Rock-Hörer oder wird er ein Jazzhörer? Und es war dann die Frage, welche Platte nimmt er in die Hand und kauft sie sich? Und es war nicht Dave Brubeck.
Ja.
Aber hätte er es genommen, wäre er vielleicht ein Jazz-Fan geworden. Aber ich habe hier ausgesucht Dave Brubeck mit dem Song Take Five.
Okay.
Heißt Take Five, weil es ein 5/8-Takt ist. Und hat in der Mitte auch ein sehr berühmtes Schlagzeug-Solo.
Und weißt du, warum das so besonders war? Das ist ja für viele Jazzer überhaupt der Heilige Gral, oder?
Wirklich?
Ich glaube schon, ja.
Ich glaube, für viele Jazz ist es zu kommerzig, oder?
Ach so, doch. Oh,
gut. Naja, das ist eine mega Nummer. Ne? Also ich mag Jazz nicht, aber ich finde dieses Lied ursuper.
Ja, hat einen guten Swing. Bei den Rolling Stones oft Intro. In den 80er Jahren haben das die Rolling Stones oft als Intro für ihre ersten großen Stadionkonzerte verwendet. Also die wirklich ersten großen Stadionkonzerte, ja.
Und auf Wöltschheim.
Ah, Wöltschheim. Ich bin dran mit der Nummer 6 und zwar ist das auch von einem Dylan oder von einem Dylan, aber nicht von Bob, sondern von Jacob Dylan, von seiner Band namens The Wallflowers. Sixth Avenue Heartache, das kennst du natürlich.
Ja, was du vorgespielt hast, glaube ich.
Ja, wunderschönes, super, super Nummer. Also das könnte ich rauf und runter hören den ganzen Tag. Schön, wirklich schön. Der Jacob Dylan, der hat eine wunderschöne Stimme nämlich auch. Also schöner als sein Vater, vielleicht nicht so ausdrucksstark, nicht so prägnant. Sind ein guter Sänger.
Die waren sehr erfolgreich in der Mitte der 90er in den USA, gell?
Ja, genau, das ist kurz davor. Ich glaube, das ist 92, 93. Es ist nicht auf dem ersten Album der Wallflowers, aber auf dem zweiten ist das drauf. Und wer das nicht kennt, der hört es ja jetzt und sollte ich das dann noch öfter anhören. Es ist auch irgendwie cool oder interessant, da spielt die Slide-Gitarre ein gewisser Mike Campbell. Das ist der Gitarrist von den Heartbreakers. Von Tom Petty, genau. Und im Hintergrund singt der Adam Duritz.
Von den Counting Crows.
Genau, ja. Vielleicht ist das, wer natürlich der Papa, ne, irgendwie Kontakte hat. Oder aber wenn jetzt, man da mitsingt, dann ist das irgendwie vielleicht eine Visitenkarte.
Aber jetzt frage ich dich, wie verstehen die sich eigentlich? Weiß man da was über das Verhältnis Jacob und Bob Dylan?
Nein, ich glaube, das ist wenig an der Öffentlichkeit, glaube ich. Ich glaube, beide wollen das eher, die wollen eigenständig sein, glaube ich.
Weißt du, wie viele Kinder der Bob Dylan hat?
Nein, das weiß ich nicht. Ich glaube, nicht so viel. Also nicht so, wie man sagt, Mick Jagger oder so. Ich glaube, da hat er sich eher zurückgehalten. Ich weiß nur, dass dass in den 60er Jahren, dass dem Jacob Dylan immer sehr peinlich war, wenn der Papa den Sohnemann mit dem Hubschrauber von der Schule hat abholen lassen und irgendwo hinfliegen hat lassen zu einem Konzert oder sonst irgendwas. Da gibt es so eine Aussage, dass das nicht ganz recht war.
Ja, aber das wundert mich, dass sich der Bob Dylan das leisten konnte und geleistet hat.
Ja, hat er sich geleistet.
Ja, also ich finde das gut.
Die Geschichte gibt es, dass das eigentlich der Jacob gar nicht wollte, dass sein Vater so ein prominenter Herr ist. Und das hat er natürlich eher peinlich gefunden, ja.
Aber das soll man so das Geld eh ausgeben. Das letzte Hemd hat keine Taschen.
Genau.
Also wie
ist es? Wallflowers, Six Avenue Heartache.
Ich glaube, jetzt kenne ich. Hast du mir schon mal vorgespielt?
Ganz sicher.
Was that man? But I see it in six strings lit against that wall. And all his things, they all look so small. I got my fingers crossed on a shooting star, just like me.
Weiß nicht warum, aber zu sieben hätte ich den meisten
Nummern gehabt. Ich hätte auch ein Lied gehabt. Ich glaube, mit meinem wärst du nichts. Ich hätte Taylor Swift gehabt zu sieben.
Nämlich?
Seven. Das ist heißt ein urschönes Lied von der Taylor Swift.
Okay. Aber ich meine, wieder the obvious choice wäre natürlich Seven Nation Army. Aber das ist mir schon ein bisschen zu tot gespielt. Dann hätte ich auch gehabt, na gut, das wären eher so Insider-Geschichten gewesen. Da gibt es ein Lied von The No Twist namens Day Seven. Das ist so eine Eröffnungsnummer auf Shrink, auf diesem blauen Album.
Okay.
Mhm. Und dann hätte ich noch gehabt, eines meiner Lieblings-Pearl Jam-Lieder, 7 O'Clock. Mhm. Das ist ja so ein Deep Cut. Ich habe mir jetzt was ausgesucht von Fleetwood Mac, 7 Wonders.
Ja, schön. Mhm.
Ich habe nicht gehört, dass junge Menschen gerade in urbanen Gebieten Fleetwood Mac momentan total wiederentdecken. Und dass das eine ist halt so ein Revival. Das ist von... gute Sache. Das Album heißt Tango in the Night, das ist, glaube ich, ein 80er-Jahr-Album, aber ist echt super.
Und ich habe da mal irgendwas gelesen über das Lied, da gibt es die Geschichte, dass geschrieben wurde es ja von einem anderen, ich glaube weder von Stevie Nicks noch sonst von wem aus Fleetwood Mac. Und der hat glaube ich, irgendwie nur diktiert den Text an sich und die Stevie Nicks hat einen Namen falsch verstanden und hat dann quasi auf der Aufnahme den Namen gesungen, statt dem echten Namen, der ein anderer war, beim ersten Konzept, beim ersten Entwurf der Lyrics. Und deswegen hat sie einen Songwriting-Credit bekommen dafür und hat dann relativ verdient mit dem Lied. Also so geht's auch, ne?
Ich habe diese Geschichte ähnlich gehört, aber irgendwie auch ganz anders. Oder gehört, ich habe das heute als Vorbereitung gelesen. Also das Lied hat jemand anders geschrieben. Eine Sängerin. Die wollte das Lied ihrem verstorbenen Freund namens Aaron widmen. Und sie hat das Lied geschrieben und hat denen den Text gegeben und das wurde dann aufgenommen mit einem neuen Text, Seven Wonders, die sieben Weltwunder. Und da war dann diese Dame, die es geschrieben hat, sehr unglücklich, weil sie wollte das ja als Hommage für diesen Aaron. Mhm. Es wird auch in diesem Lied, machen wir so ein bisschen Aaron gesungen, aber man hört es eigentlich nur hinten und es ist eigentlich nicht klar hörbar. Und dann hat diese Frau gesagt, sie will das jetzt nicht auf ihren Album. Nein, sie hat gesagt, sie will es nicht hergeben, wenn dieser Text nicht so gesungen wird, wie sie es vorstellt. Und dann hat man gesagt, naja, dann halt nicht. Mhm. Oder halt schon.
Okay.
Und sie hat dann sozusagen die Variante gewählt, dass sie halt Geld verdient und hat gedacht, naja, wenn jetzt auf dem Fleetwood Mac Album das ist, dann gibt es Tantiemen und der hat sie das so gemacht.
Okay.
Aber so ähnlich ist die Geschichte. Ja,
ne? Stevie Nicks hat sicherlich irgendwas bekommen dafür, also Songwriter Credits, obwohl sie nur was falsch verstanden hat. Also die Geschichte gibt es parallel dazu, auch zu dem Lied. Aber Org, das war irgendwer, oder was? Komisch, dass die nicht irgendwie so ein Songwriter-Team dahinter sich haben, oder?
Das war eine gewisse Sandy Stewart. Mhm. Nummer 7. Sind wir schon am Ende unserer heutigen.
Das ging Flux.
Du hast es, oder?
Was hab ich?
Die Nummer 8, oder?
Achso, hoppla, entschuldige. Ich glaube, wir sind schon fertig. Die Nummer 8 habe ich.
Da hätte ich was Gutes gehabt. Ich hätte gehabt, Rudi, gib 8 von Minisex.
Das nehmen wir dann vielleicht deins. Ich werde meines nur kurz erläutern. Wir haben relativ viel mit mir aus der ganzen Vorgeschichte. Also vielleicht ist deines lustiger. Ich hätte gehabt 8 Miles High von den Birds. Das ist eine gute Nummer eigentlich. Da gibt es ja diesen, kennst du den Gene Clark? Sagt er da was?
Ja, also Robert Forster sagt, der ist mit ihm für ihn auf einem Level, genau, mit Bob Dylan.
Ja, das war das erste Mastermind der Birds. Aber der war nur bei den ersten drei Platten dabei. Und ist dann ausgestiegen, weil ihm der David Crosby, der ist ihm zu psychedelisch geworden. Der hat immer nur mehr Sita gespielt und sich in irgendwelchen Sphären befunden. Und bei dem Lied ist das auch so. Das ist ein urschön komponiertes Lied, wunderbar. Und dann kommt aber so dieser kakophonische Moment rein, wo halt dann Sita aufgedreht wird, die Gitarren wird eben irgendwie ganz durcheinander und schier gespielt. Aber es ist der Beginn von dieser ganzen
Psychedelic-Ära
halt.
Ne? Ja, und man sagt ja auch manchmal, wenn jemand echt high ist, dann sagt man, entweder High as a Kite,
genau,
hoch wie ein Drachen, oder 8 Miles High.
8 Miles High, genau. Und das hat der Gene Clark, der hat dann nicht, also der ist dann ausgestiegen nach der Platte.
Und der hat das geschrieben?
Der hat das eigentlich geschrieben. Mhm. Wenn man das ein bisschen trennt, also man kann irgendwie raushören, welches Talent dieser Gene Clark hat. Der hat auch dann später noch in den 70er Jahren zwei echt gute Alben gemacht. Also einer heißt, glaube ich, No Other. Der ist dann bald gestorben, 1991. Mhm. Da war er auch erst 46 Jahre, so in die Richtung, ne? Aber das war ein Genie. Und ich glaube, die Birds waren ja dann nach den ersten drei Platten nie wieder so erfolgreich wie mit den ersten drei Platten an sich.
Ja, das hören wir uns an. Und wir hören uns einfach dann mein Lied als Fade-Out an.
Ja.
Dann haben wir das erledigt und beim nächsten Mal geht es weiter mit den Kästchen 9 bis 16.
Gut. Babaci. Tschüss.
Was du an-